So, ich hoffe, nun seid ihr wirklich ganz gespannt, was es mit dem Thema Genugsein und Perfektionismus auf sich hat. Ich lese den Predigttext aus Philipper 3, Verse 12 bis 16. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. Aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Wir alle, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat, wollen uns ganz auf dieses Ziel ausrichten. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. Doch von dem, was wir bereits erreicht haben, wollen wir uns auf keinen Fall wieder abbringen lassen.
Ich glaube, es bleibt da liegen. Einstieg in eine neue Predigtreihe. Ich finde das ganz spannend, den Einstieg in eine Predigtreihe zu machen, die ich mir gar nicht sozusagen erdacht habe, sondern ich wurde ja gefragt, ob ich das machen könnte. Mir sind zwei Sachen bei der Vorbereitung aufgefallen. Zum einen gibt es immer so einen kleinen Gap, also so einen kleinen Unterschied zwischen, man kriegt ein Thema gesagt und wird gefragt, könntest du dir vorstellen, da einen Teil von zu machen? Und du denkst dir so, ja klar. Und dann setzt man sich an die Vorbereitung und beschäftigt sich mit dem Thema und stellt fest, ja, spannendes Thema, herausfordernd. Und das andere ist, was mir bei der Vorbereitung aufgefallen ist, es gibt manchmal Predigten, wo im Titel eigentlich alles drin steht. Und es trotzdem so schwer zu packen ist, was eigentlich in diesem Titel drin ist. Und ich muss gestehen, ich war bei der Vorbereitung tatsächlich herausgefordert. Auch weil ich ein bisschen an dieses Thema reingegangen bin und dachte, so, das ist gar nicht so ganz mein Thema. Also Perfektionismus, nö. Und dann saß ich an den Vorbereitungen und dachte so, ui, mein Thema. Da möchte ich euch gerne mit reinnehmen. Und bevor ich das tue, möchte ich gerne noch einmal beten. Lieber Vater, ich danke dir, dass wir hier zusammen sein können und ich danke dir, dass wir uns mit deinem Wort beschäftigen können. Danke, dass du dich uns mitteilen möchtest, dass du in unser Leben reinsprechen möchtest. Und ich bitte dich, dass du uns ein offenes Herz, offene Ohren schenkst. Ich bitte dich, dass du das, was hier in Notizen steht, dass du es zu deinem machst, zu dem, was du gerne sagen möchtest. Danke, dass du hier bist. Amen. Es ist ja ganz häufig so, wenn man einen bestimmten Titel sagt, dann hat man sofort Bilder im Kopf. Also man könnte jetzt das durchspielen mit verschiedensten Begriffen, man sagt den Begriff und jeder von euch hat sofort dazu Bilder im Kopf. Das gleiche passiert, wenn man das Wort Perfektionismus liest. Jeder hat sofort irgendwie bestimmte Vorstellungen dazu, was Perfektionismus ist. Und ich möchte mit euch mit drei Punkten, tatsächlich mal so klassisch frei evangelisch mit drei Punkten in der Predigt daran gehen. Der erste ist, Perfektionismus ist mehr als ein Wesenszug. Das zweite, was die Bibel dazu sagt. Und das dritte, du bist genug ist kein Konditionalsatz. Also zu dem ersten, Perfektionismus mehr als ein Wesenszug. Was genau ist eigentlich Perfektionismus? Ist ja spannend. Also was ist Perfektionismus? Und wenn man das beantwortet, wen meint dann diese Predigt? Also an wen geht diese Predigt? Für wen ist dieser Text? Ich bin leidenschaftlicher Podcast-Hörer, ich höre sehr, sehr gerne Interview-Podcasts und in einer der letzten Folgen, die ich mir angehört habe, wurde der zu Interviewende gefragt, bist du Perfektionist? Und da kam so eine ganz freudige Antwort, so ja, bin ich. Ich bin total Perfektionist. Ich mache alles immer richtig, richtig gründlich. Das sind so die Leute, die sich richtig gut vorbereiten, die Pläne machen und sich dann auch noch dran halten, die so alles so durchstrukturieren, ja, so ein Büro voll mit Post-its, aber nicht einfach nur, weil man vergessen hat, die seit einem Jahr abzunehmen oder so, sondern weil die wirklich einen Sinn haben, so alles durchstrukturiert. Das ist perfektionistisch. Pläne machen, sich dran halten und alles, was man macht, dann auch noch so richtig gründlich zu machen. Und jetzt sagst du vielleicht, wie ich am Anfang, das ist jetzt nicht so meine Baustelle, das ist nicht mein Thema, da bin ich vielleicht eher raus, ich bin mehr so Freigeist oder Lebenskünstler. Aber ich glaube, im Grunde ist das, was ich gerade beschrieben habe, das ist nicht Perfektionismus, sondern das kann man Gründlichkeit nennen, Gewissenhaftigkeit oder vielleicht Akribie. So dieses detaillierte darauf achten, die Sachen, die man macht, die man sich vornimmt, auch wirklich gründlich zu machen. Genauigkeit. Perfektionismus ist dann doch noch eine ganze Ecke mehr. Ich habe mich da mal ziemlich durchgelesen, also nicht durch alles, denn wenn man mal nach Perfektionismus guckt, dann findet man ganze Meter an Bücherregalen voll zu diesem Thema. Eine Definition oder eine Beschreibung, die ich gefunden habe, die ich sehr hilfreich finde, die kommt von Raphael Maria Bonelli. Das ist ein österreichischer Neurologe, Psychologe, Therapeut mit eigener Praxis, der auch ein Institut gegründet hat. Und der beschreibt Perfektionismus als ein angstvolles Verhaltensmuster, angstgetriebenes Verhalten. Bei dem es nämlich zu einem Missverständnis kommt zwischen dem Ist und dem Soll. Also wenn das Ideal das Soll ist, so, also so soll ich meine Aufgabe erledigen, das wäre das Ideale, und dann habe ich das Ist, wie ich es wirklich schaffe, dann können Menschen, die nicht perfektionistisch veranlagt sind, die können mit der Spannung, mit der Differenz zwischen Ist und Soll ganz gut umgehen. Wer perfektionistisch veranlagt ist, der empfindet das immer als Spannung. Und das, was dann passiert, wenn man sehr stark so veranlagt ist, ist, dass man das Soll nicht mehr als Soll, sondern als Muss versteht. Nämlich als permanenten Vorwurf an mich selbst, an das, was ich nicht ausreichend geschafft habe, was ich nicht gut gemacht habe, was nicht gereicht hat. Diese Spannung ist ein permanenter Vorwurf und dadurch entsteht eine Dynamik. Das klingt ein bisschen komisch mit der Dynamik. Dieses Soll wird zum angsteinflößenden Muss und es schränkt uns ein in unserem Handlungsspielraum. Es sorgt nämlich dafür, wenn ich dieses Soll eh nicht erreichen kann, also wenn das ein permanentes Muss, wenn ich es nicht erreichen kann, dann lasse ich es lieber ganz. Also Perfektionisten sind Menschen, die gerne mal Dinge nicht mehr tun, weil sie der Meinung sind, ich kann sie gar nicht so gut tun, wie ich sie machen müsste. Bremst uns aus. Nochmal zu dem Herrn Bonelli, der hat das so definiert, Perfektionismus ist nicht die Suche nach Perfektion, sondern die Sehnsucht nach einer fixierten Unantastbarkeit. Wenn diese Differenz zwischen Soll und Ist immer ein Vorwurf an mich selbst ist und ich aber dem ausweichen will, dieser Kritik an mir selbst, an meiner Person, an dem, was ich falsch mache, dann bremst mich das aus. Also Perfektionismus ist nicht die Suche nach Perfektion, sondern die Sehnsucht nach einer fixierten Unantastbarkeit. Oder ein bisschen weniger hochformuliert, es geht um den Wunsch, nicht kritisiert zu werden. Sondern möglichst perfekt, möglichst richtig zu sein, möglichst wenig Angriffsfläche zu bieten. Dinge möglichst gut zu machen und aus Angst vor Kritik an mir an Dinge ranzugehen. Und natürlich hat das Folgen. Das hat Folgen in Bezug auf mich selbst. Ich werde nämlich zu mir selbst ziemlich unbarmherzig. Perfektionisten sind Menschen, die zu sich selbst sehr unbarmherzig sein können. Weil man ja irgendwie immer nicht genug ist. Weil man immer es nicht ausreichend genug gemacht hat. Und das sorgt so für so ein permanentes Stresslevel. Sorgt dafür, dass man nicht abschalten kann. Oder dass man nur noch mit Ablenkung abschalten kann. Oder es sorgt dafür, dass man kritikunfähig wird. Wenn ich eh immer aus einer Angst vor Kritik agiere, dann werde ich kritikunfähig. Dann kann ich mir Dinge gar nicht mehr anhören, obwohl sie vielleicht noch so gut gemeint sind, noch so liebevoll gemeint sind. Ich empfinde sie als etwas, was meinen Wert klein macht. Und es hat Auswirkungen, dass es mich bremst. ich kann es ja eh nicht richtig machen, also mache ich es vielleicht lieber gar nicht. Dann lasse ich es ganz. Also mal ganz banal, also banal ist das Beispiel Zero Waste nicht, aber ich nehme das mal als Beispiel. Wir sind in einer Gesellschaft, die sich damit beschäftigt, wie können wir Plastikmüll vermeiden. So, und wenn man mal in dieses Thema reinguckt, dann merkt man ganz schnell so, boah, das ist ein echt großes Thema. Also wer mal versucht, plastikfreien Haushalt zu machen, wie viele von euch haben schon bei dem Gedanken überlegt, das schaffe ich doch eh nicht. Also, so. Und dann lässt man es lieber ganz bleiben. Statt vielleicht erstmal anzufangen und zu sagen, okay, ey, an der einen Stelle lässt sich das relativ einfach machen. Ich kaufe zum Beispiel keine Einwegrasierer. Wir tun Dinge nicht, weil wir sie falsch machen könnten. Oder es eben doch nicht schaffen. Und das hat auch Folgen, Perfektionismus hat auch Folgen in Bezug auf andere. Ich werde nämlich nicht nur mir selbst gegenüber unbarmherzig, sondern ich werde auch anderen gegenüber unbarmherzig. Und das Fiese daran ist, das ist nicht eine bewusste Entscheidung von mir, sondern es ist etwas, das sich einschleicht. Die Ansprüche an mich werden zum Anspruch an den anderen. Und das baut Distanz auf, schleichend, leise. Das war der Punkt, wo ich bei der Vorbereitung gesessen habe und gemerkt habe, so, Alter, mein Thema. Mir hat nämlich mal jemand aus meinem Team genau das gesagt, Alter, wenn du so selbstkritisch bist, wenn du so einen hohen Anspruch an dich selbst hast, als Pastor, der das beruflich macht, wie sollen wir das denn schaffen? Und ich sage so, oh, bin ja doch viel dichter dran an diesem Thema, als ich im ersten Moment dachte. Und dann hat es eben auch aus diesen Dingen heraus Folgen für Beziehungen. Wie gut kannst du mit jemandem arbeiten, dessen Anspruch gewollt oder nicht so hoch ist, dass du den Eindruck hast, ich kann dem eh nicht gerecht werden? Es hat Folgen in Bezug auf mich selbst, auf andere und auf Beziehungen zu anderen. Und das ja, das stimmt, Perfektionismus hat etwas mit Veranlagung zu tun. Und ja, es stimmt auch, Perfektionismus hat auch etwas damit zu tun, wo komme ich eigentlich her? Wie bin ich familiär geprägt? Wie bin ich, in welcher Art von Schule bin ich groß geworden? Was für Dozenten hatte ich? Und so weiter. Es spielt alles mit rein. Ja, das stimmt. So, dass man sagen kann, nee, also, das ist jetzt nicht so mein Thema, meine Baustelle. Ich glaube aber, es gibt bestimmte der Züge davon, die treffen jeden von uns. Und ich glaube, es gibt einen sehr guten Nährboden für dieses Problem oder für dieses Konflikt. Wir leben in einer Gesellschaft von Selbstoptimierern. Das ist unsere Gesellschaft. Und das betrifft jeden einzelnen Bereich unseres Lebens. Es geht darum, sich selbst zu optimieren. Sei es im Beruf, sei es, was das Thema Familienleben angeht, wie du deine Ehe liebst, wie du eine Beziehung vorbereitest, sei es, wie du Teams leitest und so weiter und so fort. Oder es geht genauso auch um das Thema, wie kommen wir eigentlich mit gesellschaftlichen Veränderungen klar? Wie gehe ich persönlich mit dem Thema Digitalisierung um? Wie gehe ich mit dem Thema, ich war eben schon da, Zero Waste und so weiter und so fort. Und überall geht es darum, dass wir uns selbst verbessern. Ständig erzählen uns irgendwelche Seminare, Workshops, Sendungen, alles Mögliche um uns herum, wie wir besser werden können. Wer von euch hat eine Uhr am Handgelenk, die ihm sagt, wie viele Schritte er heute schon gemacht hat? Ja? Da gibt es ja auch noch die Uhren mit dem Ring, ne? Wo dann irgendwie so die Challenge, oh, ich muss die Ringe noch voll kriegen. Ich will nicht sagen, dass diese Uhren keinen Wert oder keinen Sinn haben, aber im Grunde genommen geht es doch darum, ich muss die bestmögliche Version meiner selbst werden. Und deswegen erzählt mir die Uhr so, Bursche, du hast jetzt 2 Stunden gesessen, jetzt musst du auch mal wieder aufstehen und ein paar Schritte laufen. Das ist ja noch das irgendwie das Harmlose, aber es ist tatsächlich so, wir sind geprägt von einer Gesellschaft, wo es darum geht, uns selbst zu verbessern. Selbstoptimierung. Und wir arbeiten pausenlos daran, die bestmögliche Version unserer selbst zu sein. Und das trifft uns alle. Und dabei ist es auch völlig egal, ob du hier sitzt und sagst, ich bin als Christ unterwegs seit so und so vielen Jahren, oder ob du hier sitzt und sagst, ich bin mir nicht so sicher, wie das alles mit diesem Christsein ist. Das ist völlig egal. Der Punkt von der Gesellschaft betrifft uns alle. Das ist die spannende Frage, sagst du immer noch, ich bin raus aus diesem Thema Perfektionismus? Mal zu dem zweiten Punkt, was die Bibel dazu sagt. Man kann sagen, der Mensch, der diesen Text, den wir eben gehört haben, geschrieben hat, der war Perfektionist. Ich glaube, von Paulus kann man mit Fug und Recht sagen, dass der Perfektionist war. Und ich habe diesen Text deshalb ausgesucht. Also Paulus ist ja so sehr, wie soll man sagen, akribisch. Wer sich so ein bisschen mit Paulus-Texten auseinandersetzt, der ist schon sehr genau. Und manchmal hat man auch den Eindruck, der ist auch also sehr, ich will nicht sagen arrogant, aber manchmal schon sehr selbstsicher. Und man muss gestehen, es ist jetzt nicht so der klassische Text für den ersten Advent. So. Aber Willi hat mich ja gefragt, ob ich zu diesem Thema was sage. Und ich glaube, dass in diesem Text etwas ganz Wesentliches drin steht. Ich glaube, dass in diesem Text es um den Kern des christlichen Glaubens geht. Die Herausforderung dabei ist, dass wir auch so einen Text, wie wir ihn eben gehört haben, sehr schnell mit der Brille des Selbstoptimierers lesen. Oder? Es klingt doch irgendwie nach dem gleichen Prinzip. Ich habe es noch nicht, aber ich strecke mich aus danach. Ich habe es noch nicht ganz geschafft. Ich bin so bei 65%, aber an den weiteren Prozenten arbeite ich und gebe mir richtig Mühe, besuche Seminare, lese Lebensratgeber und so weiter und so fort. Und was hinter mir liegt, das lasse ich bewusst zurück. Das ist halt die schlechtere Version meiner selbst. Ich arbeite an der besseren Version meiner selbst. Es geht um das, was vor mir liegt. Das klingt genau nach unserem Thema. Soll wird zum Muss und das erreiche ich doch irgendwie eh nicht. Aber das ist nicht das, was Paulus an dieser Stelle sagt. Das ist nicht das, worum es Paulus geht, was er meint. Ich habe eben gesagt, ich glaube, dass es an dieser Stelle um den Kern des christlichen Glaubens geht. Ich würde sogar so weit gehen, wenn wir diese Stelle oder das, diese Aussage von Paulus missverstehen, dann hat es Folgen. Ich glaube, dass ein Missverstehen von dieser Stelle der Grund ist, warum es Menschen gibt, die sagen, ich bin als Christ unterwegs und auf deren Leben irgendwie so eine gewisse Traurigkeit liegt. Hier steht ein Stichwort, ich habe immer überlegt, darfst du das sagen oder nicht? Es gibt ja manchmal so saloppe Sprüche, ja, die vielleicht ein bisschen fies sind. Ich habe den irgendwann mal gehört, da hat jemand gesagt, wenn du erlöst bist, dann erzählst du deinem Gesicht. Ist halt nicht der allernetteste Satz, aber ich glaube, dass an diesen Sätzen eine gewisse Wahrheit dran ist. Dass es eine Anknüpfung oder einen Ansatz gibt, wo solche Sätze herkommen. Und ich glaube wirklich, wenn wir Paulus und andere Aussagen missverstehen und ihn mit der Brille des Selbstoptimierers oder der Perfektionisten lesen, dann liegt auf unserem Christsein so eine Traurigkeit drauf. Weil da irgendwie noch etwas fehlt. Und genauso glaube ich, dass wenn wir diese Dinge falsch verstehen, dass das der Grund dafür ist, warum ich mich in Flensburg mit Menschen unterhalte, die sagen, ich kann mit dem christlichen Glauben nichts anfangen. Das ist so spaßbefreit, also oder freudebefreit, das ist so, Daniel, das wirkt auf mich immer wie mit, hier ist ein großes Buch und das müsstest du jetzt bitte möglichst auswendig lernen und dich dann auch bitte dran halten, aber die Forderungen sind so groß, dass du sie eh nicht erreichst. Das ist das, wie Menschen Christsein wahrnehmen an vielen Stellen. Also worum geht es, Paulus? Ein paar Verse vor dem Text, den wir eben gehört haben, sagt er, doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nur Verlust gebracht. Ein paar Worte später sagt er, ich erachte sie als Dreck, Müll. Man könnte es noch drastischer ausdrücken. Und da spricht einer, der als Perfektionist unterwegs war. Der gelernt hat, Nähe zu Gott gibt es nur über Anstrengung, über Leistung, über du musst dich an diese Regel halten, das machen, du musst dieses machen, du musst jenes machen. Und Paulus war Perfektionist. Ich glaube, der hat schon so ziemlich alles, was da an Gesetzen da war, hat er schon irgendwie eingehalten. Halte dich an die religiösen Gebote, Vorschriften und quasi diese, es gibt kein Ist, sondern es geht immer nur um ein Muss. Ich habe eben gesagt, das ist die Wahrnehmung, die viele Menschen vom christlichen Glauben haben. Aber Paulus sagt, er hat eine andere Perspektive. Wenn ich es mir von Jesus her anschaue, und das ist das, was ich meine mit, da geht es um den Kern des christlichen Glaubens. Alles, was uns Menschen so religiös, spirituell und so weiter angeboten wird, alles, was es an Kursen gibt, von wegen komm hier hin und dann wird dein Leben besser und so weiter und so fort, alles trifft die Aussage, es fängt mit dir an. Es fängt mit dir an. Und Jesus sagt, es fängt mit mir an. Das ist der riesige Unterschied. Das ist der krasse Unterschied zwischen allen anderen Angeboten, die wir haben, irgendwie unser Leben zu verbessern oder sonst irgendwas. Alle sagen dir, es fängt mit dir an. Und Jesus sagt, es fängt mit mir an. Das ist die neue Perspektive, von der Paulus da spricht. Es beginnt mit Christus. Und wenn wir uns im Advent ausrichten, wenn es um dieses Erwarten geht, dann geht es genau darum, uns darauf auszurichten. Und die ganz krasse Kurzfassung. Irgendwann haben wir Menschen entschieden, nee, also so einen Gott brauchen wir nicht, wir sind es lieber selber. Wir machen es lieber selbst. Unsere Identität, unseren Wert, wir definieren das komplett von uns. Und die Menschheitsgeschichte ist, dass wir damit eine Distanz zwischen Gott und uns geschaffen haben, die wir selber nicht mehr überwinden können. Und dann kommt Jesus in die Welt, das, worauf wir zugehen, gibt alles auf, im Folgenden diese Zacharia-Stelle gehört, ein König. Er gibt alles auf, stirbt am Kreuz, um alles auf den Weg zu räumen, um diese Distanz zu überbrücken. Zu Advent oder zu Weihnachten sagen wir manchmal diesen Begriff der heruntergekommene Gott. Dann können wir mit Jesus sagen, der distanzlose Gott. Was darum geht, diese Distanz, alles Trennende ist aus dem Weg geräumt. Und dafür bist genau du der Grund. Das ist das Evangelium, das ist die Perspektive, von der Paulus hier spricht. Und wenn das stimmt, dann verändert es alles. Dann ist es eine komplett andere Perspektive. Paulus schreibt noch weiter in dem Text, der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Jesus Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Ich mache einen kleinen Rückgriff. Wenn ihr irgendwo mal denkt, dass Paulus so ein bisschen arrogant klingt, oder, also habe ich ja nicht gesagt, sondern also sehr überzeugt von sich, an diese Stelle gehen. Das hat meine Sicht auf Paulus echt verändert. Weil Paulus sagt, es ist mein tiefster Wunsch, mit Christus verbunden zu sein. Alles, was ich mache, ich gebe mir Mühe, ich strecke mich aus. Aber ich möchte das begreifen, dass Jesus sagt, es fängt mit ihm an und es fängt nicht mit mir an. Paulus sagt nicht, dass ich diese neue Perspektive schon ganz begriffen hätte, aber danach strecke ich mich aus, weil sie alles verändert. Und das ist der dritte Punkt, auf den ich mit euch draufschauen möchte. Du bist genug ist kein Konditionalsatz. Perfektionismus sagt, du bist genug, wenn. Das Evangelium sagt, du bist genug. Perfektionismus sagt, deine Identität, wer du bist, ist bestimmt durch das, was du kannst, was du leistest und wie gut du deine Aufgaben hinbekommst. Und das Evangelium sagt, deine Identität, wer du bist, ist begründet in etwas viel Größerem. In etwas, was nicht so fragil und so unsicher ist. Perfektionismus sagt, jeder Bruch, jedes Scheitern mindert deinen Wert. Und das Evangelium sagt, dein Wert ist ein für alle Mal unveränderbar am Kreuz definiert worden. Und Perfektionismus sagt dann wieder, die Spannung zwischen diesem Soll und Ist, das ist dein Fehler. Und das Evangelium sagt, dein Ist ist genug. Das reicht. Ich würde euch das gerne irgendwie bildlich erklären. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme mal Günther als Freiwilligen, bevor ich jetzt lange suche. Du darfst mal kurz zu mir nach vorne kommen. Ist auch jetzt nichts wirklich Schlimmes. Ich gebe dir hier mal so diverse Bälle, die du bitte halten musst. Du guck ruhig so in meine Richtung, genau, du musst, so, ja, werden, ja, und da geht auch noch einer. ist immer das Spannende bei solchen Bildern. Man denkt immer, oh, wer weiß, was jetzt alles kommt. Ist eigentlich ganz... Geht's? Na, ist nicht so schlimm. Aber komm hier, die so, so. So, okay. Also die Sachen sind schon wichtig. Das Allerwichtigste, das wirklich Allerwichtigste ist dieser Ball und dass du den fängst. Okay, ich probiere es nochmal. Das Wichtigste, wichtiger als alles andere, ist, dass du diesen Ball fängst.
Okay,
ich danke dir. Ich wollte gerade sagen, man denkt so von wegen, oh, was ein großes Bild oder sowas. Nee, mir geht es nur um diese eine Kleinigkeit. Wenn Paulus davon redet, ich strecke mich aus, dann geht es genau darum, dass er sich nach dem einzig wichtigen Punkt des Evangeliums ausstreckt. Und das heißt, dass wir Dinge loslassen müssen. Das heißt, dass diese ganzen kleinen Anforderungen, die da stehen, ich hätte diese Bälle beschriften können mit allem Möglichen. Jeder von euch könnte diese Bälle für sich beschriften. Es geht darum, dass wir das loslassen. Nicht, dass das überhaupt keine Rolle spielt oder sowas, aber der Kern, das Wichtigste, ist diese neue Perspektive. Diese unfassbare, begeisternde, brennende Liebe Gottes ist der Kern des christlichen Glaubens. Und manche fragen so, ist mir neulich in einem Gespräch begegnet, aber geht es dann wirklich nur um Liebe? Also ist das alles? Ja. Aber geht es dann nicht auch irgendwie darum, dass es steht auch in der Bibel so, dass schon irgendwie auch unser Leben ändern soll und so? Ja, es geht nur um Liebe, denn sie verändert alles. Und es macht einen riesigen Unterschied, ob ich Christsein verstehe als, wenn ich das und das mache, dann ist der Gott gut zu mir. Wenn ich so und so bin, dann ist Gott offen für mich. Oder ob ich Christsein so verstehe, wie Jesus uns das erklärt hat, weil Gott zuerst geliebt hat, kann ich. Weil Jesus sagt, du bist genug, kann ich Dinge ändern. Hat das Auswirkungen. Nochmal Paulus, der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Jesus Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Und ich wünsche euch, ich wünsche dir eine perspektivverändernde Adventszeit. Man kann sich ja auch schnell überfrachten mit so einer Zeit, ne? Was man sich alles vornehmen kann. Vielleicht nur ein Gedanke. Welchen Ball müsstest du mal loslassen? Um das Wichtigste zu empfangen, um dich auszustrecken. Was musst du vielleicht mal loslassen, um zu hören und dann auch zu glauben, dass Jesus sagt, du bist genug. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns liebst. Und du tust das in einer Art und Weise, die zu groß ist, als dass wir sie jemals ganz begreifen können. Jesus, du siehst jeden Einzelnen von uns und du siehst, welche Bälle wir so mit uns rumtragen. Was wir so alles irgendwie versuchen festzuhalten und klarzukriegen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst zu sehen, wo wir loslassen müssen, wo es darum geht, Dinge fallen zu lassen. Und sie sich nicht irgendwo noch wieder unter den Arm zu klemmen oder so, sondern sie wirklich fallen zu lassen. Du liebst uns und das verändert alles. Das hat das Potenzial, unser Leben komplett umzudrehen. Und danke, dass du zuerst geliebt hast. Dass wir uns deine Liebe nicht erarbeiten müssen, dass wir nichts dafür tun können, dass du uns mehr liebst und dass wir auch nichts dafür tun können, dass du uns weniger liebst. Dafür danke ich dir und ich bitte dich, dass du uns diesen Gedanken, dass du uns den zu unserem innigsten Wunsch machst. Und dass du uns das ja, vielleicht ganz neu in unser Herz hineinsprichst. Dass du das wirklich ernst meinst, dass wir genug sind. Amen.